Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich möchte über ein Thema sprechen, das in der letzten Zeit in den Medien auftaucht. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, solche Zeitungs- oder Internetmeldungen. Das war zum Beispiel schon 2021, wo wegen des Klimawandels das Wort Apokalypse und apokalyptisch gebraucht wird, wegen Bränden, wegen Hitze und so weiter, Überschwemmungen, was immer da geschieht. Oder auch letztes Jahr im Herbst eine Überschrift: Lage in Rumänien ist apokalyptisch. Dort in den Spitälern haben sich die Patienten gegenseitig geschubst um die Beatmungsgeräte und über 500 Leute sind dort täglich gestorben in den Intensivstationen. Apokalyptisch hat das jemand genannt. Und in unserer momentanen Phase, in der wir sind, kommt das Wort natürlich auch vor. Apokalyptische Szenen in der Ukraine an verschiedenen Orten, besonders Mariupol ist da so im Gespräch, eine Stadt, wo 80% der Häuser und Wohnungen schon zerstört sind und noch weiter gebombt und geschossen wird. Und die Frage ist ja tatsächlich, bedeutet das, dass etwas Besonderes bevorsteht? Können wir jetzt reden von einem sich anbahnenden Weltuntergang? Denn viele Menschen bringen das Wort apokalyptisch genau damit in Verbindung, oder? Ich weiß nicht, wenn wir Zeit hätten, hätte ich euch gefragt und zusammengetragen, was ihr zu dem Wort denkt. Aber es geht in diese Richtung. Und ich möchte aber jetzt einen anderen Aspekt hineinbringen, nämlich die Apokalypse, da gibt es ein anderes Wort dafür, so wird es übersetzt aus dem Griechischen im Neuen Testament. Die Apokalypse ist die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Da kommen diese Sachen vor, wovon viele eben das ableiten, apokalyptisch und Weltuntergang. Das letzte Buch der Bibel ist aber, und das wird oft übersehen oder nicht erkannt, weil die Leute es vielleicht eh selbst nicht gelesen haben, ist ein Trostbuch für Gottes Volk, wenn es durch schwere Zeiten geht. Ein Trostbuch. Es ist nämlich entstanden am Ende des ersten Jahrhunderts, als wieder eine Verfolgungswelle vom römischen Staat her über die Christengemeinden ging. Genau in der Zeit hat Gott diese Offenbarung geschenkt, damit seine Kinder, seine Leute getröstet werden und wissen, wo es lang geht. Und es kommen eine Reihe von Themen drin vor, ich kann sie nur andeuten. Bedrängnis, Schwierigkeiten, Trübsal, heftige Zeiten, der Antichrist wird erwähnt, die Zahl 666 kommt darin vor, die Wiederkunft Jesu Christi, natürlich, aber auch das Totenreich und die Auferstehung für alle Menschen. Das tausendjährige Reich, das sogenannte Millennium. Dann gibt es noch viele Gerichte Gottes, die erwähnt werden. Es ist die Rede von der Verlorenheit von Menschen, Hölle könnten wir sagen, aber auch das Gegenteil, die Seligkeit, der Himmel und die Herrlichkeit am Ende, wenn alles neu wird. Letztlich geht es um ein Leben in Hoffnung. Das ist die Botschaft des Buches der Offenbarung. Und mein Ziel ist, dass wir heute ein bisschen eine andere Perspektive kriegen über das Wort apokalyptisch. Diese ganzen Themen kann man zusammenfassen unter dem theologischen Begriff Eschatologie. Das ist die Lehre von den letzten Dingen. Und ein Aspekt vielleicht könnte man sagen, ist ja genug da in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, die Zeichen der Zeit. Da kann man drüber streiten. Aber Jesus hat davon gesprochen, zum Beispiel Matthäus 24 und andere Kapitel. Mich interessiert, ob ihr Interesse habt oder wer Interesse hat, an solchen Themen die mal näher anzuschauen. Wenn du das hast, sag's mir oder schreib mir, auch im Livestream, beziehungsweise dann im Video, es gibt eine eigene Adresse dafür, omega@fcg-steier.at. Das landet bei mir. Und ich sage nicht, ich verspreche nicht, dass wir was machen werden, aber wenn viel Interesse ist an diesen Themen, dann könnte das durchaus sein, dass wir das aufgreifen und da mal etwas drüber machen, in welcher Form auch immer. Also lasst es mich wissen. So, das ist der Anfang der Apokalypse. Eine umfassende Sicht gewinnen. Und wir starten bei Vers 1 im ersten Kapitel. Und ich habe vor, die ersten 8 Verse ein wenig anzuschauen. Nehmt diese Predigt als kommentierte Bibellese mit euch zusammen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Dieses Wort, das erste Wort, Offenbarung, da ist das im Griechischen das Wort Apokalypsis drinnen, von dem eben unser Begriff abgeleitet ist. Was heißt das Wort? Es bedeutet, etwas wird enthüllt, das vorher zugedeckt war, das vorher unter einem Tuch war, ja, hinter einem Schleier, wie immer wir es vergleichen wollen. Etwas, was bisher nicht deutlich zu sehen war, wird enthüllt. Also darum geht es. Gott zeigt uns durch dieses Buch Sachen oder Wahrheiten und Perspektiven, die wir sonst nicht wissen würden, könnten. Dann, was bald geschehen muss, steht da. Gott will uns zeigen, was bald geschehen muss. Es ist die Antwort auf die Frage, wie geht denn eigentlich die Geschichte der Welt zu Ende? Ja? Wie geht sie zu Ende? Und jede Weltanschauung hat darauf eine Antwort, das ist klar. Auch die Wissenschaft sagt uns, wie die Welt zu Ende geht. Aber ich habe keine Zeit, darauf einzugehen. Aber Gott will wissen, dass wir wissen, wie die Sache eigentlich endet. Und dann ist noch dieses Wort bald drinnen. Bald zu Ende geht oder bald, was bald geschehen muss. Ja, es sind 1900 Jahre vergangen, über 1900 Jahre, seit das niedergeschrieben wurde. Kann man da von bald reden? Ich komme auf diese Frage noch einmal zurück. Und dann geht's weiter. Hoppla. Okay, da ist nämlich was passiert. Zwischen gestern und heute sind alle meine Markierungen verschwunden. Aber das ist nicht so tragisch. Er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Engel, von denen wimmelt es in der Offenbarung. Nämlich 67 Mal kommt das Wort vor in den 22 Kapiteln. Und es geht weiter, Vers 2. Dieser, nämlich der Johannes, hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Alles, was er geschaut hat. Johannes, er kriegt nur diesen Namen in dem Buch. Johannes. Und von Anfang an, vom 2. Jahrhundert an, waren alle oder fast alle sicher, das ist der Apostel Johannes. Und es passt ja auch sehr gut zu ihm. Also ich kann auch da nicht näher drauf eingehen. Nehmen wir es einfach so. Johannes hat etwas gesehen, hat etwas gehört von Gott durch den Engel. Und das hat er treu bezeugt, aufgeschrieben in diesem Buch. Alles, was er geschaut hat. 50 Mal kommt das Wort sehen vor, schauen. Ja? Auch das Wort zeigen kommt sehr oft vor. Es geht also um ein Buch und das macht es schwierig für uns in der Moderne, es zu verstehen, weil da so viele Visionen und komische Sachen drin vorkommen. Aber so ist es. Es gehört zu einer eigenen Literaturgattung, nämlich apokalyptische Literatur. Von 200 vor Christus bis 100 nach Christus war diese Literaturgattung im Judentum sehr bekannt. Johannes war ein Jude, Jesus war ein Jude, von daher passt das ganz gut. Aber wir haben ein wenig Mühe, das manchmal zu verstehen. Selig, wer die Worte der Prophetie vorliest und jene, die sie hören Also eine Seligpreisung für mich. Ich lese das vor. Ihr hört es, eine Seligpreisung für euch. Übrigens eine von 7 in der Offenbarung. Und der Grund, der hier genannt wird, denn die Zeit ist nahe. Also das ist wieder ähnlich wie bald muss es geschehen. Die Zeit ist nahe. Es geht letzten Endes um die sogenannte Naherwartung Jesu. Jesus kommt wieder, bald. So lesen wir es im Neuen Testament. Und es scheint so, egal, dass fast 2000 Jahre vergangen sind, es ist Gottes Wille und Absicht, dass wir sozusagen auf den Zehenspitzen warten. Versteht ihr? Dass wir nicht sagen, vor kurzem habe ich was gelesen, hat jemand geschrieben, über eine Predigt, die er gehört hat oder weiß ich nicht was. Ja, das kann nicht stimmen, denn es dauert noch 400 Jahre, bis Jesus wiederkommt. Ja, das hat er so gewusst, unter Anführungszeichen, aus seiner Bibellese heraus. Was nützt uns das, wenn wir das wüssten, Jesus käme in 400 Jahren? Jesus hat gesagt, wir sollen so leben, als ob es morgen wäre. Die Naherwartung. Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Und wer es behauptet zu wissen, der täuscht sich. Und hier meine Antwort zu dem Punkt bald. Zeit aus der Perspektive der Ewigkeit ist immer kurz. Aus der Perspektive der Ewigkeit ist Zeit flups, ja, ein Augenzwinkern. Und ich denke, wir müssen hier lernen, die Perspektive Gottes einzunehmen. Wir sehen also eine Kaskade der Offenbarung. Gott hat Jesus etwas gegeben, gezeigt, und Jesus hat es dem Engel angeschafft, das zu vermitteln. Und der Engel ist zu Johannes gekommen und hat ihm die Sachen gezeigt und erklärt. Und der Johannes hat es aufgeschrieben und aus diesem Buch, das wurde in die Bibel, ins Neue Testament aufgenommen und wir haben es überliefert bekommen. Und wir können jetzt lesen, wir können hören, was Gott will, dass wir wissen. Es geht weiter. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Da haben wir das erste Mal im Text 7 erwähnt. Die Zahl 7 kommt auch 58 Mal vor in dem Buch. Ja? Also typisch. Aber es sind hier wirklich 7 Gemeinden angesprochen. Und wie ihr auf der Karte sehen könnt, weiß nicht, ob man meinen Punkt sieht, da ist Patmos. Auf der Insel war der Johannes in Verbannung. Und dort hat er diese Offenbarung bekommen. Dort ist ihm Jesus selber begegnet. Und dann der Engel. Und die 7 Gemeinden, alle in der Reihenfolge, hier, ja, also das ist ein wirklicher Rundbrief, ja, das ist ein wirklicher Rundbrief an 7 Gemeinden. Die Zahl 7 ist immer etwas wie vollkommen, also es steht für alle Gemeinden und deswegen sind die Sendschreiben, die 7 Sendschreiben immer für alle Christen aller Zeiten gedacht. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Seine Begrüßung, sein Gruß an die Empfänger. Ich habe angefangen, letztes Jahr diese Verse auswendig zu lernen. Und da kann man drüber nachdenken und es ist so viel drinnen. Gnade und Frieden von wem? Wird uns das zugesagt? Ich komme nochmal zurück auf den Text. Von dem, der ist und der war und der kommt. Dem Mose hat sich Gott geoffenbart, wenn ihr euch erinnert, beim brennenden Dornbusch als Ich bin. Ich bin, der ich bin, wird übersetzt, oder Ich bin, der ich sein werde, oder Ich bin für euch da. Das ist der Gott, von dem dieser Gruß, Gnade und Frieden kommt. von den sieben Geistern vor seinem Thron. Sieben Geister. Es scheint, dass der Heilige Geist gemeint ist. Und die zwei Stellen deuten auch darauf hin. Zum Beispiel in Jesaja wird der Geist genannt, der Geist des Herrn ist der Geist der Weisheit, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Offenbarung und so weiter. Sieben Begriffe sind da gebraucht. In Offenbarung 4 ist davon die Rede, dass sieben Fackeln vor dem Thron sind. Der Geist Gottes erleuchtet. Und von Jesus kommt der Gruß. Jesus, der treue Zeuge. In schwierigen Umständen. Er hielt dem Vater die Treue und er war Zeuge der Wahrheit. Er ist der Erstgeborene von den Toten, wenn wir Zeit hätten, darauf einzugehen. Der Erstgeborene von den Toten. Die Auferstehung Jesu, die körperliche Auferstehung Jesu, hat den Prototyp freigesetzt. Er ist nie wieder gestorben. Davor hat es Auferweckungen gegeben, davor hat es Wiederbelebungen gegeben, wenn Tote von Jesus oder den Aposteln wiederbelebt wurden durch Gebet, dass sie wieder lebendig wurden. Die sind wieder gestorben nach ein paar Jahren. Nicht so der auferstandene Jesus. Und so einen Körper, sagt das Neue Testament, werden wir auch mal kriegen. Wahnsinnsthema. Der Herrscher über die Könige der Erde. Und der blaue Punkt, das bist du und ich, das sind wir. Gnade und Frieden kommt zu uns. Gott will uns das schenken. Und Friede ist vielleicht etwas, was wir sehr häufig in den Mund nehmen jetzt und hören in diesen Tagen. Wir haben eine Ahnung, wie wertvoll das ist. Aber das ist auch etwas, was letztlich in Gott verankert ist. Friede mit Gott und Friede durch Gott zu haben und Friede mit Menschen, das ist ganz gewaltig. Und dann, ich gehe nochmal zurück, das ist nichts anderes als die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jetzt geht es in die andere Richtung, nach oben. Herrlichkeit und Macht geben wir ihm, aber wem? Wenn wir den Bibeltext genau anschauen, wir geben sie Jesus. Der Vater und der Geist werden in dieser Doxologie, in diesem Lobpreis nicht erwähnt. Aber Jesus wird uns gezeigt, der uns liebt, der uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Der absolute Beweis von Liebe ist, wenn wir das alles geben, was wir haben, das Leben, das eigene Leben, mehr können wir nicht geben, wir können Besitz geben, wir können, was weiß ich, alles herschenken, aber das Leben, das haben wir einmal und Jesus hat das für uns getan, damit wir erlöst werden durch sein Blut. Und er hat uns zu einem Königreich und zu Priestern gemacht vor Gott, dem Vater. Darüber kann man nachsinnen und sich das offenbaren lassen durch ein kleines Bibelstudium, was das heißt. Aber wir sind Mittler, wenn wir das Wort Priester nehmen. Der Priester steht zwischen den Menschen und Gott. Er vertritt Gott vor den Menschen und die Menschen vor Gott durch Gebet. Das ist unsere Aufgabe. Und das Herrschen, Königreich, es wird auch genannt an anderen Stellen, wir sind Könige oder sollen Könige sein, wir sollen herrschen. Ich würde es mal so formulieren, wir haben eine Verantwortung übertragen bekommen und die gilt es einzunehmen, die gilt es auf uns zu nehmen. Wir haben eine Verantwortung, die Gott uns gibt und die sollen und dürfen wir annehmen. Und die Frage ist, wie gibst du, wie gebe ich Gott Herrlichkeit und Macht? Sollen wir ihm ja geben? Herrlichkeit und Macht. Wir müssen hören und das Evangelium hören, die gute Nachricht, was Gott uns sagt. Das annehmen, die Gnade annehmen. Und dann können wir Gott die Ehre geben. Herrlichkeit und Ehre ihm geben. Ich war am Donnerstag in Wels bei der Missionskonferenz. Und da hat ein Redner am Abend etwas gesagt über die Nationen, über die Völker, wie Gott sie sieht. Und am Ende hat er was vorgelesen aus der Offenbarung, aus den letzten Kapiteln. Und da ist mir etwas bewusst geworden, was ich so noch nicht gesehen habe. Dort heißt es ausdrücklich, die Völker werden in das neue Jerusalem ihre Herrlichkeit bringen. erstaunliche Aussage. Die Herrlichkeit der Völker wird Gott gebracht ins neue Jerusalem. Und das sagt mir, jawohl, wir können Gott Herrlichkeit bringen, denn wir haben eine bestimmte Art von Herrlichkeit. Schau dir doch mal Menschen an, schau, wie schön Menschen sind, wie du schön bist, wie du begabt bist, wie du etwas kannst, was kein anderer vielleicht so gut kann wie du. Ist egal, ob es Keksel backen ist oder eine Gehirnoperation machen. Wir haben etwas. Jede Nation, besser gesagt, jedes Volk hat etwas Schönes, Gutes, Wertvolles. Und das will Gott, dass wir es ihm freiwillig und gerne bringen. Und er wird dadurch verherrlicht. Und Herrlichkeit und Macht ihm geben. Du gibst Gott Macht, du gibst Jesus Macht. Das hört sich so komisch an, weil er ist der Allmächtige, oder? Er braucht doch nicht Macht, doch. Er braucht Macht über mich und über dich. Du gibst ihm Macht, wenn du dich ihm auslieferst, wenn du sagst, Jesus, du bist mein König. Ich folge dem, was du willst. Das ist mir so wichtig. Du kannst ihm Macht geben und Herrlichkeit. Und dann Vers 7. Siehe, er, Jesus, kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch alle, die ihn durchbohrt haben. Jedes Auge wird ihn sehen. Das heißt, da passiert schon was. Ja? Alle werden ihn sehen. Ganz gleich, ob sie pulverisiert worden sind, in Hiroshima, im Meer versunken, auf 8000 Meter Tiefe oder sonst was passiert ist oder leben, alle werden ihn sehen. Ich mache einen kleinen Abstecher zum Philipperbrief. Dort heißt es, weil Jesus sich so weit erniedrigt hat, bis zum Tod als Verbrecher am Kreuz, darum hat ihn Gott über alle erhöht. Und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen. Also alle werden ihn sehen und alle werden ihre Knie beugen. Jeder Name, der berühmt und bekannt und toll ist auf dieser Welt und was zählt, und jeder unbekannte Mensch, alle werden ihre Knie vor ihm beugen und vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jeder Mund wird bekennen, Jesus ist wirklich der, der er vorgab zu sein, nämlich Gott, der Sohn, der Erlöser der Welt und was Jesus aus ihm gemacht hat, nämlich Herrscher über alle und über alles. Also, und dann geht es weiter. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Warum jammern und klagen? Weil es ein zu spät gibt. Wer bei der Wiederkunft Jesu erst draufkommt, dass Jesus der Retter ist, für den ist es zu spät. Er muss bekennen. Er wird bekennen, da bleibt nichts anderes über. Aber Gott möchte, dass wir ihn hier kennenlernen, jetzt kennenlernen. Das ist die Zeit der Gnade. Während wir in diesem Körper sind, können wir uns zu Jesus bekehren. Wir müssen nicht und viele tun es auch nicht, obwohl sie die Botschaft gehört haben. Aber sie werden Konsequenzen tragen müssen. Und der letzte Vers in diesem Text ist ein Ausspruch von Gott. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung, Pantokrator, Herrscher über alles, über das ganze Universum oder wenn es mehrere gibt, ich weiß es nicht, ja, über alles, was er geschaffen hat. Alpha, der Anfang, erste Buchstabe, im hebräischen Alphabet, Omega, der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet, Alpha, im griechischen, sorry. Anfang und Ende, das ist unser Gott. Und was ich sehr erstaunlich finde, ab diesem Vers schweigt Gott in der Offenbarung. Wir sehen ihn auf dem Thron sitzen und die Engel um ihn herum und alles Mögliche. Da passiert Lobpreis die ganze Zeit und Anbetung und gewaltigste Musik und so weiter. Aber Gott redet nicht mehr in der Offenbarung. Das große Schweigen Gottes bis Kapitel 21, Vers 5. Die Frage ist, warum? Warum schweigt Gott in diesem starken Buch? Weil Jesus das endgültige Reden Gottes ist. Und Jesus ist der, der geredet in der Offenbarung, durch den Engel und auch direkt. Hebräerbrief sagt, vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Wörtlich dort im Griechischen heißt es im Sohn. In der Person Jesu hat Gott geredet, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Weil Jesus das endgültige Reden Gottes ist, deshalb muss Gott nicht reden in der Offenbarung. Natürlich hat er sich offenbart, aber es ist gesagt in Jesus. Und darum ist das so enorm wichtig, lebens- und ewigkeitsentscheidend, ob du Jesus kennst oder nicht. In Offenbarung 21, Vers 5, was sagt Gott dann, nachdem dieses Schweigen vorbei ist? Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Gott sagt: Ich mache alles neu. Er sagte zu mir: Sie sind geschehen, diese Worte. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Unentgeltlich heißt, brauchst nichts bezahlen dafür. Es ist schon bezahlt. Bezahlt hat Jesus mit seinem Leben, mit seinem Blut, wenn wir so wollen. Es ist bezahlt. Der Zugang zu dem Heil Gottes in der ganzen unglaublichen Fülle und allen Dimensionen ist offen. Jeder darf kommen, jeder kann kommen. Die Frage ist, bist du schon gekommen? Willst du kommen? Willst du heute kommen? Es ist möglich. Und ich lade dich dazu ein, wenn Gott zu dir redet durch dieses Wort, dann folge dem Pumpern deines Herzens. Dann folge dieser Einladung, die der Heilige Geist ausspricht. Es ist einfach die Frage, wie durstig bin ich? Will ich das, was Gott für mich hat, in der ganzen Fülle haben, erleben? Am Anfang habe ich gesagt, Anfang der Apokalypse, und wir haben es wirklich buchstäblich, wörtlich, die ersten 8 Verse der Offenbarung der Apokalypse gelesen und angeschaut, können wir eine umfassendere Sicht gewinnen? Können wir über das hinausgehen, dass für uns Apokalypse nur Weltuntergang bedeutet? Und ich weiß es nicht, was dir jetzt diese letzten 29 Minuten gesagt haben. Ob deine Sicht in welcher Weise auch immer verändert wurde. Ich hoffe es. Für mich ist Apokalypse sehr wohl das Weltende. Ja? Auch die schlimmen Sachen, die da drinnen sind, das, wie es genau geschehen wird, weiß ich nicht, muss ich nicht wissen. Aber Weltende, Ende hat in der Bibel immer auch die Bedeutung von Ziel. Nicht Weltuntergang und dann ist nichts mehr und dann ist alles nur noch Chaos und Tod und aus und nichts mehr. Nein, Welt geht auf ein Ziel zu. Und ich nenne es Himmel und Erde 2.0. 2.0 ist was für die Computermenschen und so, die Jungen, die wissen, was das ist. Ja. Wenn eine neue Software rauskommt oder ein Betriebssystem, dann wird da immer eine neue Nummer gezählt. Und so auch mit der ganzen Welt, Himmel und Erde 2.0. Und damit ihr seht, dass das nicht meine Fantasie ist, lese ich noch aus Kapitel 21 den ersten Vers. Und ich, der Johannes, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Okay, Welt vergeht. Was hat Jesus gesagt? Himmel und Erde werden oder müssen vergehen. Da ist schon sozusagen die Vorschau. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Jemand hat gesagt, für Johannes war das ganz wichtig. Warum? Erinnert euch an die Landkarte. Er saß auf einer Insel. Da konnte er nicht so weit schwimmen zu seinen Geschwistern ans Land, zu den Gemeinden. Das Meer hat ihn getrennt. Es ist zumindest das, dass Gott hier sagt, das Trennende zwischen uns wird nicht mehr sein in dieser neuen Welt Gottes. Und noch ein Hinweis, neu. Es gibt zwei Worte im Griechischen für neu. Neos heißt zeitlich neu. Junger Wein, ja. Aber das Wort, das hier gebraucht wird für neuer Himmel und neue Erde, ist Kainos. Und Kainos ist etwas Neues von einer neuen Qualität. Ich habe heute Morgen nochmal in der neuen evangelistischen Übersetzung gelesen und schnell noch eine Folie dazu gemacht, denn dort wird es so übersetzt. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Das trifft die Bedeutung dieses Wortes neu super. Ja. Also stellt euch vor, unsere Welt, die Schöpfung jetzt, ist schon großartig, fantastisch, gewaltig. So viel Intelligenz steckt da drinnen, in jedem Tier, in jedem Blatt, in jeder Zelle. So viel Schönheit, trotz dem Fall, trotz unserer Entfremdung von Gott. Wie wird eine Welt sein, die neu ist, völlig neuartig, qualitativ nochmal besser, weil es dort keine Sünde, keinen Tod, kein Verbrechen, keine Krieg, keine Armeen, keine Krankenhäuser etc. mehr geben wird. Und jetzt sind wir am Ende der Apokalypse buchstäblich angekommen. Und da muss ich noch die zwei allerletzten Verse lesen. Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Wer spricht? Jesus. Jesus sagt dir und mir und dir im Livestream, Jesus sagt, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet mit dem hier. Wisst ihr was? Ich lade euch ein. Steht ihr auf, bitte. Und dann sagen wir das laut miteinander. Denn das ist unsere Antwort von unserem Herzen her. Amen. Komm, Herr Jesus. Das müssen wir immer. Amen. Komm, Herr Jesus, und die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus, ich preise dich und ich bete dich an und ich bringe dir mit meinen Geschwistern hier Herrlichkeit, Ehre und Macht. Du bist so gut, wie wir es gesungen haben und wie wir es jetzt gehört haben. Du hast dein Leben für uns gegeben. Herr Jesus, hilf uns auch, unser Leben dir zu geben, dir zu schenken, für dich zu leben, mit dir zu leben. Die Welt braucht uns. Die Welt braucht dich. Und Herr Jesus, wir bitten, dass auch aus all dem Chaos, was jetzt ist, aus all der Not, die da ist durch den Krieg. Vater im Himmel, wir bitten, dass da hinein deine Liebe kommt durch Menschen, die dich kennen und lieben und die jetzt anderen dienen. Denn du hast gesagt, geht hin, tut wohl, helft, liebt. Hilf uns zu lieben, Jesus, in dieser kommenden Woche. Ich danke dir dafür. Du bist gut. Wir erheben dich. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.